Ja, ein freundliches Guten Morgen von mir auch an euch. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich immer sehr. Nicht nur, weil ich Beckers dann wieder treffe, sondern weil ich die Aufnahme dieser Gemeinde, ich glaube, das ist mein dritter Termin mittlerweile hier, als sehr angenehm empfunden habe und mich immer wieder freue, wenn ich hierher kommen darf. Es ist sehr schön. Und es ist angenehm kühl bei euch im Raum. Also das muss ich auch dazu sagen, das ist es bei uns nicht. Wir haben eine Kuppel oben, da scheint die Sonne drauf und da ist es dann doch sehr, sehr warm. Vielleicht ein paar Angaben noch zu mir. Eine Tochter hat Holger schon erwähnt. Jana ist die Jüngste. Ich habe insgesamt 4 Kinder, bin 53 Jahre alt, 3 Töchter und einen etwas jüngeren Sohn als Jana. Selber bin ich Geschäftsführer in 2 christlichen Schulen in Siegburg, 2 Privatschulen, eine Grundschule und eine Gesamtschule und Mitglied der Gemeindeleitung in der Siegburger Christusgemeinde. Also wir sind uns verbunden. Als ich den Plan zum Gottesdienst gesehen habe und auch gerade so den ersten Teil miterlebt hatte, da hatte ich so einen Gänsehautmoment. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. In Vorbereitung auf die heutige Predigt habe ich Frank Langberg angerufen und gefragt, ob ihr in einer Predigtreihe seid, wo ich mich vielleicht einfügen sollte, thematisch oder sowas. Und er hat mir freie Hand gelassen, was das Thema angeht. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite weiß man nie, wenn man selber ein Thema mitbringt, passt das in die jetzige Zeit, in euer jetziges Befinden hinein. Und als ich das jetzt so mitbekommen habe, hatte ich so einen Gänsehautmoment, wo ich dachte, das ist wunderbar, manchmal wie der Geist Gottes wirkt, an Menschen wirkt, auch an mir wirkt, wenn ich so in der Vorbereitung sitze. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel »Vom Getrösteten zum Tröster werden«. Und ich habe so den Eindruck, es passt. Also das müsst ihr im Endeffekt dann selber entscheiden, aber ich hatte so den Eindruck, dass das, was ich gehört habe, auch an persönlichen Erfahrungen, auch meine Mutter ist vor 2 Wochen mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen, also ich kann das nachempfinden. Meine Mutter lebt und ihr geht es besser, aber auch wir wissen nicht, wie es weitergeht danach. Sie ist weiterhin verwirrt und also insofern noch von mir herzliches Beileid zu dem, was ihr erlebt habt. Ich würde mit euch gerne heute 3 Texte betrachten, einen kurzen Vers aus dem Jesaja-Brief und 2 Texte aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Korintherbrief und aus dem Johannesevangelium. Und wie gesagt, das Ganze steht unter diesem Thema vom Getrösteten zum Tröster werden. Vielleicht kennt ihr ja diesen Spruch, nichts ist wirklich weg, es sei denn, Mama weiß auch nicht, wo es ist. Wenn Mama es nicht weiß, dann ist es wirklich weg, und zwar für immer. Wenn ihr Familie mit Kindern habt, einige lachen schon, oder selber Kinder seid, und das trifft ja auf uns alle zu, dann kennt ihr das. Und dann kennt ihr auch diese Fragen, die immer beginnen mit, Mama, hast du meine gesehen? Oder Mama, wo sind denn meine, und dann kommt Socken, T-Shirts, mein Heft, mein Schulbuch, was auch immer in diesen Fragen ist. Und verbunden mit diesen Fragen sind häufig 2 Dinge. Hoffnung und Trost. Die Hoffnung darauf, dass ich den gesuchten Gegenstand zwar nicht gefunden habe, aber solange ich die Mutter noch nicht gefragt habe, besteht eben Hoffnung, dass er nicht endgültig verloren ist. Mama wird schon eine Lösung für meine Probleme finden. Und wenn auch sie den vermissten Gegenstand nicht findet, dann wird sie mich zumindest in meinem Verlustschmerz trösten. Und ich glaube, alle Mütter haben solche Situationen schon erlebt. Für uns Männer ist es manchmal nicht ganz leicht zu sehen, wie unsere Kinder ganz intuitiv und selbstverständlich die Mutter aufsuchen, wenn sie eben diesen Trost brauchen. So sehr wir uns auch bemühen, ein Papa-Trost kommt nicht unbedingt an die Qualität eines Mama-Trostes heran. Nun, das scheint ja auch biblisch zu sein. Im Buch Jesaja, Kapitel 66, im Vers 13 steht, und das spricht Gott zu seinem Volk, ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Ich finde, das ist eine erstaunliche Aussage, denn in vielen anderen Stellen, im Alten und im Neuen Testament, da wird uns Gott als Vater, ja als Ursprung aller Vaterschaft vorgestellt. Doch hier, wo es ganz konkret um Trost geht, Da wird die mütterliche Seite Gottes herausgehoben und betont. Nun, das ist kein Unding, denn wenn Gott der Schöpfergott allen Daseins und aller Dinge ist, dann hat selbstverständlich auch die Mutterschaft ihren Ursprung in ihm. Luther hat Väter und Mütter in ihren jeweiligen Rollen als Vater und als Mutter einmal als Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichnet. Durch sie, durch uns, durch mich als Vater, durch euch als Väter und Mütter sollen Kinder das Wesen und den Charakter Gottes erkennen. Das ist unsere Aufgabe, die uns von Gott zugesprochen ist. Und vor diesem Hintergrund erhält dieser Vers aus dem Jesaja-Kapitel: Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter tröstet, eine, finde ich, zusätzliche Ebene. Er zeigt uns nämlich Gott als den Ursprung allen Trostes. Es ist Gottes tiefstes Anliegen, dass wir getröstet werden. Gott will, dass wir Trost erfahren. Nun, wann brauchen wir denn Trost? Eine Situation haben wir gerade alle gemeinsam ganz eng und ganz dicht gehört. Aber häufig ist es doch so, können wir da überhaupt zugeben, dass wir Trost brauchen? Denn das bedeutet doch, dass wir verletzt sind oder dass wir verletzt wurden, dass es uns nicht gut geht, dass wir alleine mit unseren Mitteln und den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nicht mehr zurechtkommen, dass wir andere brauchen, ja, auf sie angewiesen sind. Wie oft sagen wir denn, es geht schon, ich komme schon zurecht? Geht es wirklich? Kommst du denn zurecht? Zuzugeben, dass ich Hilfe brauche, dass ich getröstet werden möchte, das ist manchmal ein großer, aber immer der erste Schritt. Denn wir brauchen diese Zuwendung. Wir brauchen diesen Trost. Wir brauchen ihn da, wo es in unserem Leben wehtut. Wir brauchen ihn da, wo uns etwas zutiefst aufwühlt. Wir brauchen ihn in diesen katastrophalen Momenten unseres Lebens, an unseren Brüchen und Zerbrüchen. Wir brauchen ihn nach dem Gespräch mit dem Vorgesetzten, an dessen Ende vielleicht der Jobverlust steht. Wir brauchen ihn nach der Eröffnung der Diagnose durch den Arzt. Wir brauchen ihn, wenn unsere Beziehung auseinanderbricht, nach dem Unfall, der kleinen Unachtsamkeit, wenn unser Leben ganz plötzlich aus den Fugen gerät. Und dann in diesen Momenten, da tut es gut, zu wissen und zu glauben, dass das, was Paulus uns im Korintherbrief zuspricht, dass das wahr ist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, in den Versen 3 bis 7, sagt Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, diesmal nicht die Mutter, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Ja, es tut gut, das zu wissen. Es tut gut, das zu glauben, was Paulus dort schreibt. Glaube tröstet. Und es tut gut, sich darauf verlassen zu können und zu wissen, Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott will, dass wir getröstet werden. Und doch, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, manchmal muss ich das auch spüren und erleben. Da reicht das Wissen nicht. Und da reicht es auch nicht, sich zu sagen, aber ich glaube doch daran, aus ehrlichem und tiefstem Herzen. Auch der Glaube reicht manchmal nicht. Wie kann ich also den Trost Gottes tatsächlich auch erleben, spüren? Ich glaube, auf zwei Wege. Durch den Heiligen Geist und durch Menschen. Als die Kreuzigung Jesu kurz bevorsteht, nutzt er die Gelegenheit und die Zeit, die ihm noch bleibt, um seine Jünger auf das Leben ohne ihn vorzubereiten. Er nimmt sie häufiger beiseite. Er kündigt seinen Tod und seinen Aufstieg in den Himmel an. Sie verstehen es noch nicht so richtig. Aber er bereitet sie vor. Und er verspricht ihnen, dass er sie nicht alleine zurücklassen wird. Im Johannesevangelium heißt es im 14. Kapitel: Und der Vater, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Der Vater wird uns einen anderen Helfer geben. Der, den sie über Jahre hinweg begleitet haben, den sie anfassen konnten, mit dem sie reden konnten, der um sie herum war, der sie ansah, der wird nicht mehr da sein. Aber es wird einen anderen Helfer geben. Sie werden nicht alleine zurückgelassen. Im Griechischen steht hier der Begriff Parakletos. Der, und je nachdem, welche Bibelübersetzung wir benutzen, mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen dargelegt wird. Helfer, aber auch Beistand, Fürsprecher oder Tröster. Sie alle beschreiben in ihrer Breite das, was der Heilige Geist uns sein will. Wir sollen nicht ohne ihn sein, wir sollen nicht trostlos sein. Wir sollen, so heißt es im Text weiter, keine Waisen sein. Ihr sollt keine Waisen sein. Du sollst kein Weise sein. Ich glaube, für ein Kind ist es sicherlich der größte Schmerz, verwaist zu werden. Ohne Mutter und Vater zu sein, ohne Trost, ohne Liebe, ohne Geborgenheit, ohne Hilfe, ohne Beistand. Und ich möchte damit nicht alle die, die sich um verwaiste Kinder kümmern, schlecht machen oder abwerten. Überhaupt nicht. Bitte versteht mich an der Stelle nicht falsch. Aber ich glaube, diese ursächliche Beziehung ist enorm wichtig. Aber wie haben wir uns das vorzustellen? Jesus ist in seinen Aussagen da ziemlich konkret. Wenn jemand mich liebt, so heißt es weiter im Kapitel 14 des Johannesevangeliums, so wird er mein Wort bewahren. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Was ist das für eine Aussage? Ich finde, dieser Satz hat eine unglaubliche Dimension. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus sagt hier nämlich nicht, du musst nicht traurig sein, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ich und mein Vater, wir sind ja in der Nähe. Du kannst uns zwar nicht sehen, aber wir sind da. Wir denken an dich und wir beten für dich. Nein, das sagt Jesus hier nicht. Jesus sagt, ich und mein Vater, wir werden Wohnung bei dir nehmen. Wir ziehen bei dir ein. Wir gehen dir unter die Haut. Näher geht nicht. Dein Körper wird unser Tempel sein, in dem wir wohnen. Viele von uns kennen dieses Lied. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir ziehen bei dir ein. Und wenn Gott selbst bei dir einzieht, dann zieht doch auch automatisch der Tröster bei dir ein. In dir selbst kann ein Raum des Trostes entstehen. Du sollst also ganz bei Trost sein. Ich finde das erstaunlich, wie man diesen alltäglichen Ausspruch mit so einer leichten Veränderung des Blickwinkels positiv besetzen kann. In der Regel fragen wir uns doch, ist der oder diejenige noch ganz bei Trost? Und meinen damit eigentlich was ganz anderes. Nein, wir sollen ganz bei Trost sein. Bist du also ganz bei Trost? Ich glaube, das ist eine unglaubliche Verheißung. die uns jeden Tag unseres Lebens begleiten sollte. Wir sollen ganz bei Trost sein. Ein kleiner Einschub, gerade war die Rede vom Heiligen Geist. Das hebräische Wort für Geist oder Wind ist übrigens Ruach. Ruach HaKodesh heißt der Heilige Geist im Hebräischen. Ruach ist übrigens auch weiblich, was wieder auf die weibliche Dimension des Trostes hinweist. Und dann gibt es da noch einen zweiten Weg, auf dem wir diesen Trost Gottes ganz real und sehr physisch erfahren können. Durch Menschen. Menschen, die uns trösten, die für uns da sind. Trösten verbindet. Trösten und getröstet werden, das stellt eine Beziehung, eine Verbindung zwischen zwei Menschen her. Trösten selbst ist eine Beziehung. Ich weiß, dass das kein unproblematisches Thema ist und dass so etwas auch ganz leicht nach hinten losgehen kann. Wie oft wird denn aus einem gut gemeinten Trösten in Wahrheit eher ein Vertrösten? Wir alle kennen doch diese Sätze, es wird schon alles wieder gut. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Was ja grundsätzlich stimmt, mir aber wenig nützt, wenn es mir jetzt schlecht geht. Und selbst wenn, Narben bleiben auf Dauer zurück. Oder auch, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Kopf hoch, es wird schon wieder. In einem Jahr ist alles vergessen. Das Leben geht weiter. Der vielleicht schlimmste Satz für mich ist, reiß dich mal zusammen. Stell dich nicht so an. Das ist kein Trost. Noch nicht mal versuchs- oder ansatzweise. Das ist Abkanzeln und Kleinmachen. Solche Sätze vergrößern die Distanz zwischen Menschen nur noch mehr. Doch es gibt diesen menschlichen Trost eben auch in gutem, im positiven Sinn. Da, wo jemand einfach für uns da ist. Da, wo er uns oder sie uns aushält. Auch in Tränen, Leid und Wut. Da, wo uns jemand einfach mal in den Arm nimmt. Ohne Worte vielleicht. Ohne zu vertrösten. Ich weiß selbst, wie schwierig das ist. Und mein erster Instinkt ist immer erst die Suche nach einer Lösung. Nach einem Ratschlag oder einem Tipp, den ich geben kann. Sofort fängt mein Kopf an zu rattern. Und was kann man denn jetzt machen in dieser Situation? Was könnte ich raten? Wie könnte man es besser machen? Wie können wir diese Situation beenden? Manchmal oder häufig vergesse ich dabei, still zuzuhören, da zu sein, vielleicht auch einfach nur still zu sein. Das Zentrale und Wichtige dabei ist wohl Mitleiden. Und ich rede nicht von Mitleid. Es gibt einen großen und sehr elementaren Unterschied zwischen Mitleid und Mitleiden. So kann Trösten auch heißen, Schmerzen zu teilen, miteinander auszuhalten. Diesen zugewandten Trost weitergeben zu können, setzt aber voraus, selber die Erfahrung der Tröstung gemacht zu haben, selber die Erfahrung der Tröstung durch Gott gemacht zu haben. Paulus beschreibt diesen Prozess im Korintherbrief: In allen Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Menschen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Vom Gott allen Trostes sollen wir getröstet werden. Und wir bekommen den Trost. Und mit dieser Erfahrung wissen wir dann überhaupt erst, was das ist, Trösten. Viele der schlechten Erfahrungen mit menschlichem Trost rühren daher, wenn einer guten Herzens trösten will, ohne zu wissen, was das ist. Häufig bleiben wir dann nämlich in der Distanz und möchten eigentlich gerne schnell weg aus dieser Atmosphäre des Leides, weil es uns selber bedrückt, weil es uns selber unsicher macht, weil es uns vielleicht auch Angst macht. Oder wir möchten den Traurigen, den Klagenden gern zur Ruhe bringen, weil es unangenehm ist, wenn einer in unserer Gegenwart klagt. Und schnell ersetzen wir dann das Klagen begrifflich durch Jammern. Doch der traurige Mensch, der klagende Mensch, erlebt dann, dass man meint, man könnte ihn trösten, indem man ihn mit seiner Klage zum Schweigen bringt. Aus Trösten wird dann Beschwichtigen. Menschen fühlen sich nicht verstanden, nicht gehört in ihrer Not, wenn wir so reagieren. Zu trösten aber heißt, wenn einer oder jemand klagt, hellhörig zu sein für die Not des anderen und Raum zu lassen für die Klagen. Die Klagepsalmen des Alten Testaments und Psalm 142, den wir heute lesen, sind ein gutes Beispiel dafür, wie der Klage Raum und Wort gegeben wird. Sehr ausufernd klagt David in den Klagepsalmen sein Leid. Wer getröstet wird, kann wieder aufatmen. Wer tröstet, lässt aufatmen. Der Trost erstickt nicht die Klage des anderen, sondern schenkt ihm oder ihr neuen Lebensmut und neue Lebenskraft. Im griechischen Wortstamm schwingt dem Wort trösten auch die Bedeutung mit Mut machen, ermutigen. Oder es kann auch die Bedeutung haben, einem Menschen zu helfen, nicht verzweifeln zu müssen. Im Hebräischen hängt Trösten eng mit körperlichen Vorgängen zusammen. Also es hat eine sehr starke physische Ausprägung. Wenn jemand getröstet wird, dann ist es, als ob jemand nach einem Erstickungsanfall wieder Atem holen kann. Trösten befreit. Trösten eröffnet neue Lebenswirklichkeit. Lässt du dich ein auf diesen Gott des Trostes? Gibst du ihm Raum in dir, damit er wirken und sich entfalten kann? Wenn der Gott des Trösters, der Geist des Tröstergottes in dir lebt und du dich von ihm trösten, aufbauen, dir Mut machen lässt, dann kannst du selber ein Tröster, ein Ermutiger, ein Beistand sein. Und das möchte ich euch heute zusprechen. Gebt diesem Geist Raum in euch. Wir brauchen es so sehr, dass wir spüren, dass wir nicht alleingelassen sind. Dass da jemand ist, der sich uns zuwendet mit echter Anteilnahme und Zuneigung. Die maßgebliche Erfahrung, die ich als Mitarbeiter einer Schule gemacht habe, in Zeiten des Lockdowns und dann anschließend in den Ferien, das ging ja nahtlos ineinander über. Meine eigenen Kinder haben über Wochen hinweg zu Hause wenig bis gar nichts zu tun gehabt. Die maßgebliche Erfahrung ist, es fehlte nicht unbedingt der Lehrinhalt und der Lehrstoff. Was fehlte, waren die persönlichen Beziehungen. Die Kinder haben zu Hause und selbst die, bei denen man dachte, denen tut das richtig gut, also die finden das richtig super, einfach mal zu Hause abzuhängen, haben nach diesen Wochen gesagt, ich will endlich wieder in die Schule. Nicht, weil sie sich so sehr darauf gefreut haben zu lernen, auch, sondern weil sie ihre Freunde wiedersehen wollten, weil sie die Lehrer wiedersehen wollten, weil sie wieder in Beziehung treten wollten zueinander. Das ist das, was mich am tiefsten berührt hat aus dieser Zeit. Ich habe mir keine Sorgen darüber gemacht, dass meine Kinder zu wenig lernen in diesem Schuljahr. Sondern mich hat berührt, wie stark dieser Verlust der persönlichen Beziehung Auswirkungen hat auf das Leben meiner Kinder und aller anderen Schüler bei uns in der Schule. Das ist das Entscheidende, dass wir in Beziehung treten. Und deswegen ist es wichtig, zu spüren, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht allein gelassen wurden, dass wir uns dem anderen zuneigen können und dass der andere sich uns zuneigt. Und wenn dir manchmal vielleicht dein Glaube so wegrutscht, wenn du Not erleidest, wenn du krank wirst und Heilung brauchst, wenn du allein bist, dann brauchst du diese Begegnung mit diesem Tröstergott. Du brauchst diese Gewissheit, dass Gottes Absicht für dein Leben gut ist, dass er will, dass du getröstet wirst. Und du brauchst die Begegnung mit dem anderen. Und manchmal ist das eine mit dem anderen verbunden. Du erlebst diesen Tröstergott nur, wenn du dem anderen begegnest. Gott möchte uns durch Menschen begegnen. Und Gott möchte durch dich Menschen begegnen. Erinnere dich daran, wer in dir lebt. Von diesem Miteinander des Trostes und der Ermutigung leben wir. So will sich Gott in unserer Mitte ausdrücken. Es ist eine dreifache Schnur, die uns verbindet. Eine dreifache Schnur, die nicht so leicht zerreißt. Der Mensch, der Trost nötig hat, der tröstet, und dazu Gott, der Gott allen Trostes. Amen.